ARD. MDR Kultur. Unter Büchern.
Hallo und Ahoi zu einer Stunde unter Büchern zwischen den Zeilen. Und diesmal geht's vom Buchmarkt zu neuen Büchern. Also gerade kamen die Zahlen für den Buchmarkt 2025 raus. Das Verkaufsjahr letztes Jahr, das war nicht gerade rosig. Der Umsatz ist um 2,9% geschrumpft. Und das ist so ein bisschen Gegentrend zu den Jahren davor. 2024 war der Umsatz um 1,8% gewachsen und 2023 um 2,8%. Naja, gerade Ratgeber und Sachbücher haben es im Moment schwer. Ich vermute mal, da gibt es deutliche Konkurrenz im Netz mit ChatGPT etc. Ja, und ein Segment, das hat im letzten Jahr zugelegt, das war die Belletristik. Sogar um 1,3%. Was erzählt uns das? Das haben wir den Verleger und Vorsteher des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Sebastian Gugolz, gefragt, der trotz allem positiv ins neue Jahr schaut. Noch eine gute Nachricht, und zwar aus Leipzig. Während überall Verlage dicht machen, hat sich hier ein Verlag wieder berappelt und wagt einen Neustart, der Lies mich Verlag. Den haben wir besucht. Und ich habe hier außerdem drei Leseempfehlungen liegen. Neue Bücher von Leila Slimani, Magdalena Schrefel und Steffen Martus. Unterbücher natürlich mit passender Musik, handverlesen. Das hier ist Yola, Love is Light.
I'm in love with a songbird. I'm in love with a vision of you in my head. And it's all I needed. I'm in love with a sweet
aus Bristol und hat lange als Background-Sängerin auf der Bühne gestanden für Massive Attack oder die Chemical Brothers zum Beispiel, bis sie sich quasi selbstständig gemacht hat. Yola mit ihrem Hit von 2019 Love is Light. Und hier ist unter Büchern. Was war das meistverkaufte Buch in der Belletristik 2025? Dreimal raten. 1, 2, 3. Es war Der Nachbar von Sebastian Fitzek. Und gleich danach das fand ich dann doch sehr lustig zu erfahren. Der 41. Band der Asterix-Comics, Asterix in Lusitanien. Habe ich noch gar nicht gelesen. Das wird jetzt echt mal Zeit. Ich glaube, gleich, wenn ich hier aus dem Studio gehe, gehe ich direkt nochmal in die Buchhandlung. Also, der Buchmarkt 2025, er liegt jetzt seit ein paar Tagen als Statistik vor uns. Zu Anfang des Jahres gibt ja der Börsenverein des Deutschen Buchhandels die Zahlen für das zurückliegende Jahr heraus. Also, welche Bücher haben sich gut verkauft? Welches Segment? Also, es bedeutet Sachbuch, Belletristik, Kinderbuch etc. lief besonders gut? Oder im Gegenteil, was ging nicht so gut über den Ladentisch? Natürlich stellt sich im Anschluss auch immer die Frage, was bedeuten diese Zahlen für uns so als Lesenation? Das haben wir mit Sebastian Gugolz besprochen, dem Verleger und dem neuen Vorsteher des Börsenvereins. Und was er mit meiner Kollegin Julia Hämmerling erzählt hat, das ist dies.
Herr Gugolz, im Jahr 2025 scheint irgendwas anders gelaufen zu sein, ne? Als in den Jahren zuvor. Also 24, 23, da sind die Umsätze gestiegen und jetzt 25 fällt plötzlich ein bisschen ab. Der Umsatz aller Vertriebswege zusammen ist im vergangenen Jahr um ganze 2,9% geschrumpft. Das ist, glaube ich, auch nicht wenig. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Das ist nicht wenig, das stimmt. Und das zeigt auch, wie angespannt die Situation ist. Das ist allerdings, wenn man sich jetzt nicht nur die letzten 2 Jahre anschaut, sondern sowas wie die letzten 15 Jahre, auch keine übermäßig große Auffälligkeit. Also die Zahlen bleiben relativ stabil. Wenn man sich den längeren Trend anschaut, gehen manchmal ein bisschen hoch, gehen manchmal ein bisschen runter. Da gibt es immer einzelne kleinere Erklärungsmuster dafür. Aber das deckt sich eigentlich auch, wenn man das jetzt genauer anschaut, mit dem, wie es der gesamten Wirtschaft geht, den gesamten Branchen. Und dass da die Buchbranche nicht unbedingt ausgenommen ist von den Einschnitten durch die Inflation und so weiter, ist keine große Überraschung. Bedenklich oder bedauerlich ist es trotzdem. Und geändert werden sollte das natürlich im nächsten Jahr trotzdem.
Aber Herr Gugolz, wenn wir uns jetzt mal die Zahlen genauer angucken, dann können wir sehen, dass im Segment Sachbuch und Ratgeber ziemlich deutliche Verluste vorliegen, ne? Also ein Umsatzrückgang von 7%. Liegt das daran, dass die Leute diese Art von Büchern nicht mehr so brauchen und einfach im Netz nachgucken?
Das würde ich nicht sagen. Da bin ich sicher, dass das nicht ist. Also bei bestimmten, ganz speziellen Büchern ist das ganz bestimmt so, dass da das Netz ganz schön viel abgräbt im gedruckten Buch. Ich glaube aber, also der Buchmarkt ist auch immer von Einzelfänomenen sehr stark abhängig. Und wir hatten letztes Jahr, wir erinnern uns sicher alle noch daran, einen wirklich starken Herbst mit Angela Merkels Buch zum Beispiel, was wirklich die Zahlen auch nochmal hochgetrieben hatte. Also ich glaube, man findet, wenn man genauer reinguckt, immer so kleine Erklärungsmuster. Allerdings ist es schon, also Sie haben schon recht, es ist auffällig. Also so ganz erklären kann ich mir das auch nicht. Also den Aufschwung der Literatur, den kann man sich erklären, aber dass dann dadurch das Sachbuch und die Ratgeber doch zurückgegangen sind, ist schon auffällig. Und ich glaube, da müssen die Verlage, die sich darin umtun, auch nochmal genauer hingucken, was es denn da für Erklärungen geben kann und wie man da eben dann auch wieder den Schalter umlegen kann, dass es auch mal wieder in die andere Richtung geht, vielleicht in diesem Jahr. Eine einfache Erklärung habe ich dafür nicht. Ich glaube, es ist wie bei allem, bei so einem ausdifferenzierten Markt, dass es sehr komplex ist. Man muss es sich genau anschauen.
Ich habe jetzt eben von Ihnen schon einen Halbsatz gehört, dass Sie sich den Aufschwung der Literatur erklären können. Vielleicht meinen Sie den Belletristik, denn der geht's ja relativ gut. Wie kommt das?
Ja. Das ist ganz bestimmt den neuen Trends auf dem Buchmarkt auch zuzuschreiben. Also ein großer Teil dieses Aufschwungs geht zurück auf den Aufschwung auf die jungen Leserinnen und Leser. Also auch etwas, ein Signal, das vielleicht zuversichtlich stimmen kann, auf den Aufschwung von New Adult. Das ist natürlich nicht ganz das, was sich die klassischen Jahrzehnte alten Literaturleser oder Literaturverfechter vorstellen. Also Sie kennen das alle. Das sind die Bücher mit den Farbschnitten, die jetzt zunehmend, die eine Zeit lang vor allem im Digitalen gehandelt wurden, die jetzt zunehmend auch ihren Weg in die Buchhandlungen finden. Diese Bücher, die sind ein absolut boomender Markt. Das ist natürlich ein Segment der Literatur. Das ist Young Adult. Das sind Romane, das sind Erzählungen, das sind Fiktionen. Und dieser Aufschwung, der nimmt die ganze Branche mit so ein bisschen und lässt sie an diesem Aufschwung teilhaben. Und das ist, glaube ich, also in meiner Analyse das, was die Literatur nochmal so stark hat werden lassen.
Also ich habe jetzt auf der Buchmesse im vergangenen Jahr auch gesehen, dass gerade in diesem Segment auch die Bücher so sehr haptisch gestaltet sind, oder?
Ja.
Liege ich da richtig?
Das ist ganz genau richtig. Und die sind sehr haptisch gestaltet. Und das sind wirklich ganze, also richtige enthusiastische Trends, die da entstehen. Also die Leute, wenn sie auf der Buchmesse waren, haben sie das auch gesehen, die stehen stundenlang Schlange, um ihre Idole und ihre Autorinnen und Autoren für eine Signatur abzukriegen. Also das ist das ist wirklich ein großes Phänomen, was man im ersten Moment so ein bisschen staunend und inzwischen, ehrlich gesagt, finde ich, nur ziemlich begeistert sieht, dass das haptische Buch, also das physische Buch und überhaupt das Lesen eines Buches offenbar so eine Renaissance erfährt in den jüngeren Generationen. Das finde ich was wirklich Fantastisches.
Können Sie sich denn das irgendwie erklären?
Ja, weil ich mir ehrlich gesagt den Absprung davor nicht richtig erklären konnte. Ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass es diese Renaissance gibt, weil, da gibt es ja auch viele Kommentare dazu und Studien dazu, das gedruckte, gebundene Buch ist ein unübertroffenes Medium. Das lässt sich auch durch Digitales zwar zum Teil simulieren, aber nicht ersetzen. Und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, bis diese Sehnsucht nach dem Physischen, auch die Sehnsucht nach dem Unbeobachteten, die man ja im Netz digital auch nie so hat, dass die wieder zurückkommt und sich wieder auszahlt und dass das jetzt bei den ganz Jungen ist, also bei denen, die man zuletzt ja fast für die Bücher komplett verloren erklärt hat, dass das über diesen Umweg wieder zurückkommt, das finde ich ein fantastisches Signal, weil es, glaube ich, auch, also mich zumindest und ich glaube auch weite Teile der Branche, wirklich überrascht hat, dass hier eine Art Erneuerung des ganzen Buchmarkts und ein neuer Aufschwung, dass der von dieser Seite kommt. Das ist, finde ich, Überraschungen sind ja immer was man im ersten Moment erstmal begrüßen sollte, finde ich.
Das klingt sehr begeistert und sehr gigantisch. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück auf die 2,9%. Die 2,9%, diese Flaute des vergangenen Jahres, macht Ihnen irgendwie zu schaffen, wenn Sie auf das vor uns liegende Jahr schauen?
Ja, die macht mir zu schaffen. Die macht mir sehr zu schaffen und die macht der ganzen Branche zu schaffen, weil dieser Abschwung oder dieser Nichtaufschwung natürlich auch dazu führt, dass gerade bei im unabhängigen Segment, bei den Verlagen und den Buchhandlungen, wo die wirtschaftliche Decke sowieso sehr, sehr dünn ist, dass da keine Rücklagen gebildet werden können. Im Gegenteil, dass Rücklagen aufgebraucht werden, dass der Spielraum dadurch, der finanzielle, wirtschaftliche Spielraum, noch mal enger wird. Also in einer sowieso schon engen Situation noch mal enger wird. Das stimmt mich sehr bedenklich. Ich hoffe, dass da auch politische Maßnahmen geben wird in den nächsten Monaten, die diesen Trend auch ein bisschen auffangen, weil das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe ja einen eigenen kleinen unabhängigen Verlag neben meiner Arbeit beim Fischer Verlag. Da weiß ich, dass es wirklich schon sehr prekär ist und ich weiß es auch aus persönlichen Kontakten bei vielen Verlagen und Buchhandlungen, dass die kurz vorm Aufgeben stehen oder sogar schon darüber hinweg sind. Und das Da ist natürlich eine solche Zahl, 2,9% minus, verschärft das noch weiter und führt dazu, dass Maßnahmen, Gegenmaßnahmen noch dringender notwendig sind. Ich hoffe, dass dieses Signal auch gesehen wird und dass diese Zahlen auch im politischen Segment, bei den politischen Entscheidern richtig gelesen werden und in Handeln überführt werden, also in Fördermaßnahmen, in Unterstützungsmaßnahmen. Das ist meine große Hoffnung, weil sonst es wirklich noch düsterer wird im kommenden Jahr.
Meist trifft es erstmal die Kleinen, umso mehr halten wir die Daumen fürs Jahr 2026. Die Zahlen für den Buchmarkt des vergangenen Jahres 25 sind raus und wir haben gesprochen mit Sebastian Gugolz, Verleger und Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
I bought you diamonds in gold, but you hate to shine. I sing a sad lonely song, but it's what you like. Let's build a home and buy fancy clothes. God knows it's how we survive. I might be some years ahead, but let's start tonight. Speak truth to me, darling, and I'll be true. Speak honestly. Honestly, I can't help falling for you. The better part of me. I've worn a path with my hands on the map of your skin. You kiss my face in the morning and I'm born again. Fire in the sea, to the birds and the bees, I've seen where life begins. Delicate like paper kites, held by the wind. Speak truth to me, darling, and I'll be true. Speak honestly. Honestly, I'm falling for you every day. you. The nights will grow heavy and dark in solitude. But when we collide, we explode in the sky. Two stars will block out the view. Today I love you simply because I do. Speak truth to me, darling, and I'll be true. Speak honestly, honestly.
Better Part of Me, das war der Sänger, der unter dem Namen Simmel auftritt, walisisch für simple, also einfach. Und hier ist unter Büchern im Mix mit Musik. Ja, gerade ging es um die Buchmarktzahlen 2025 und wir lassen es uns nicht nehmen, positiv in die Zukunft zu schauen. Die Leipziger Verlagsszene, die hatte zuletzt einige Verluste zu verzeichnen. Also der Verlag Faber und Faber, der hat bereits vor 2 Jahren Insolvenz angemeldet. Als Grund gab Verleger Michael Faber damals an, dass Buchhandelsketten kaum noch Titel aus unabhängigen Verlagen führen. Auch der Brimborium Verlag, der hat angekündigt, dass er zum Jahreswechsel jetzt 2025/26 Schluss macht und das unter anderem mit den wirtschaftlichen Herausforderungen der Branche begründet. Ja, in dieser nicht gerade einfachen Lage meldet sich aber ein anderer Verlag zurück. Der Leipziger Liesmich Verlag, der hat nach mehr als 4 Jahren wieder ein Buch rausgebracht. Über die Hintergründe hat der Verleger Carsten Möckel mit Tino Dallmann gesprochen.
Der Leipziger Liesmich Verlag hat sich auf die Fahnen geschrieben, besondere Bücher in einem originellen Design zu veröffentlichen. Dass Verleger Carsten Möckel bei diesem Vorhaben durchaus ein glückliches Händchen hat, zeigt sich darin, dass der erste Liesmich-Roman überhaupt gerade verfilmt worden ist. Die Adaption des Fahrradkurier-Romans Pedalpilot Doppel-2 soll 2026 im Ersten zu sehen sein, mit Maler Emde und Christoph Maria Herbst in den Hauptrollen. Auch deshalb meldet sich der Liesmich-Verlag nach mehrjähriger Verschnaufpause zurück. Deren Gründe erklärt Verleger Carsten Möckel so.
Ich habe privat von meiner Arbeit eine Pause gemacht, hatte 6 Monate ein Sabbatical, konnte in der Zeit natürlich auch keine neuen Bücher publizieren. Dazu kam, dass in der Tat die eingehenden Manuskripte in diesem Zeitraum uns wirklich nicht umgehauen haben. Da war nichts dabei, wo wir sagten, das müssen wir unbedingt machen. Und kurz nach der Pause kam dann eben Robin Berg auf mit diesem Roman um die Ecke, wo ganz klar war, das muss unser nächstes Buch sein.
Carsten Möckel arbeitet eigentlich bei einem Mobilnetzbetreiber. In seinem zweiten Beruf als Verleger lässt er sich von Texten begeistern, so wie von dem der Weimarer Autorin Robin Berg auf. Ihr Roman »Wo beginnt der Ostengenosse« erzählt von Alex und einer Doktorarbeit über die Gegensätze von Ost und West. Als dann der Ukraine-Krieg ausbricht, geraten Alex' Gedankengebäude endgültig ins Wanken und mit ihnen der Traum von einer wissenschaftlichen Karriere. Schließlich zieht auch noch eine Frau bei Alex ein, die gemeinsam mit ihrem Katergenosse vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet ist. Die ernsten Fragen unserer Gegenwart behandelt der Roman auf eine kluge und erstaunlich unterhaltsame Weise.
Als ich die ersten Seiten gelesen habe, habe ich mich sofort in dieser Geschichte wiedergefunden. Die Fragen, die sich Alex und Liz hier stellen, sind auch meine Fragen. Ist es richtig, an die Ukraine Waffen zu liefern? Wenn wir es nicht tun, was passiert dann? Wenn wir es tun, was passiert dann? Dann werden Menschen ermordet und es verdienen immer mehr Leute Geld. Das tut uns allen weh, aber wir sehen keine andere Möglichkeit.
Zwar gehören zum Liesmich-Team auch Grafikdesignerinnen und Germanistinnen, die für die Buchgestaltung und das Lektorat zuständig sind, die meisten Aufgaben übernimmt aber Carsten Möckel. Neben der Programmplanung arbeitet er als Verlagsvertreter und sucht den Draht zu Buchhandlungen. Er ist außerdem zuständig für den Vertrieb, die Buchhaltung und verpackt die Bücher, die in seinem Verlagsshop eingekauft werden, selbst.
Mein Verlagskonzept funktioniert, aber eben nur deswegen, weil es letztendlich Selbstausbeutung ist, wie das überall in der Kunst ist. Nur, dass ich mir das leisten kann, weil ich einen Hauptberuf habe und nicht auf die Einnahmen angewiesen bin. Und dadurch, dass ich noch nie mir ein Gehalt ausgezahlt habe, könnte man natürlich sagen, es hat sich rentiert. Also der Wert des Verlages ist natürlich in den 10 Jahren um ein ganzes Stückchen angewachsen. Aber das liegt daran, dass ich mir nie einen Euro als Gehalt ausgezahlt habe.
Nach mehr als 10 Jahren kann der Lies-mich-Verlag einige Erfolge aufweisen. Der 2017 erschienene Roman Corners Cube war für den Seraph-Literaturpreis nominiert. Und die laufenden Fixkosten des Verlags, von etwa 1.000 Euro im Jahr, erwirtschaftet ein Buch über die Hamburger Ultraszene, das schon vor einigen Jahren im Lies-mich-Verlag erschienen ist.
Also in der Tat ist Konfetti im Bier, ein Roman über Ultras des FC St. Pauli, unser Bestseller. Von dem habe ich doch wirklich eine ganze Menge verkauft. Das ist gekommen, weil wir mit viel Mühe und Engagement den Kontakt zum FC St. Pauli selbst hergestellt haben und das Buch dort im Fanshop erhältlich ist, dass wir an alle Spieler des FC St. Pauli damals ein Buch verschenkt haben.
Neben der Vielfalt an Themen und Genres liegt die Stärke von Carsten Möckel und seinem Lies-mich-Verlag darin, mit viel Zeit und Leidenschaft für die eigenen Bücher zu trommeln. Meist auf unüblichen Wegen. Für die kommenden Wochen sind aber auch, ganz klassisch, zahlreiche Lesungen aus dem neuen Roman geplant. Und einen Stand auf der Leipziger Buchmesse hat Carsten Möckel auch angemeldet.
Tino Dallmann war das mit seiner Reportage aus dem Leipziger Lies-mich-Verlag. Und der Roman »Wo beginnt der Ostengenosse?« stammt von der Autorin Robin Bergauf. Und es gibt Lesungen, zum Beispiel am 15.01. im Evangelischen Ratsgymnasium Erfurt und am 23. Januar in der Buchhandlung El Libro in Leipzig. Limbs will disconnect, like the fog lines. Keep the water on, keep it running. I'm in the other room, nothing happens.
Oh,
Die Ladies Band The Last Dinner Party aus London mit The Skies hier bei Unterbüchern. Magdalena Schrefel ist eine österreichische Autorin, die sich mit Hörspielen und mit Theaterstücken einen Namen gemacht hat. Ein Berg, viele heißt ein Stück, das vor einigen Jahren im Schauspiel Leipzig uraufgeführt wurde. In Leipzig hat sie auch studiert am Deutschen Literaturinstitut. Jetzt erscheint der erste Roman von Magdalena Schrefel. Das Blaue vom Himmel heißt er und Claudia Ingenhofen stellt ihn vor.
Die beiden Schwestern sind sich sehr vertraut. Manchmal reicht ihnen ein einziges Wort, um eine Erinnerung wachzurufen. Vera, die Ältere, ist Biologin. Sie bereitet sich gerade auf einen längeren Auslandsaufenthalt vor. Hanna, 2 Jahre jünger, Mitte 30, hilft ihr beim Auflösen der Wohnung. Hanna ist eigentlich gerade mit Interviews für eine Ausstellung beschäftigt. Sie fragt Freiwillige, was ihnen zum Stichwort Blau einfällt.
Wie viele Blautöne kennen Sie und können Sie sie aufzählen? Gibt es auch ein Blau, dessen Namen Sie nicht kennen? Gibt es Momente, Erinnerungen, Begegnungen in Ihrem Leben, in denen Blau eine Rolle gespielt hat?
Die Interviews sollen Teil einer vielfältigen Ausstellung sein, die am Vorabend der sogenannten Maßnahme eröffnet wird. Die Maßnahme ist das Kürzel für einen folgenschweren Eingriff in die Natur. Um die Sonnenstrahlen zu reduzieren und so die Erderwärmung zu begrenzen, sollen Raketen Schwefelpartikel in den Himmel schießen. Die Folge? Der Himmel bleibt grau. Auch das Meer, es reflektiert nicht mehr blau, so lange bis irgendwann die Partikel aus den Wolken wieder auf die Erde sinken. Was sich wie eine gruselige literarische Science-Fiction liest, rechnen Physiker seit Jahren durch. Geoengineering heißt das Fach. Hanna und ihre Ausstellungskolleginnen wollen festhalten, was den Menschen der blaue Himmel bedeutet. Sie benutzen eine Farbskala, die im 18. Jahrhundert ein Naturforscher namens Saussure erfunden hat.
Ein Ring, auf dem fein säuberlich aneinandergereiht alle Arten von Blau aufgemalt waren. Durchnummeriert von 0, dem zartesten Blau, das eher noch ein Grau war, ein Weiß mit nur dem winzigsten Spritzer Farbe darin, bis hin zu einem Blau, das eigentlich schon schwarz war, die 52.
Hannas Schwester ist skeptisch. Was soll das melancholische Kreisen um die Wolken? Wäre es nicht sinnvoller, sich für die Natur zu engagieren als für die Kunstszene? Das fragt auch Jakob, der Vater der beiden Schwestern. Er hat sie allein großgezogen und damit sind wir beim zweiten Thema dieses Romans. Über ihre Mutter wissen die Schwestern fast nichts. Hanna war noch ein Baby, als die Mutter aus ihrem Leben verschwunden ist. Fragen bügelt der Vater ab. Als Kinder arrangieren sich die Schwestern mit der Lehrstelle. Jetzt als Erwachsene setzt Hanna nochmal an. Sie hat ein Plakat entdeckt, das ihre Mutter als Aktivistin gegen Atomkraft zeigt. Magdalena Schrefel behandelt zweierlei. Sie erzählt von Menschen, die sich künstlerisch mit der Erderwärmung beschäftigen, eher intuitiv als systematisch, manchmal reichlich abgehoben. Der literarisch dichtere Teil des Romans dreht sich um die unbekannte Mutter. Warum hat sie ihre Familie verlassen? Warum hat sie die Verbindung mit ihren Töchtern völlig gekappt? Ist sie vielleicht als Aktivistin in den Untergrund gegangen? Die Spurensuche gehört zu den bewegenden Passagen des Romans. Der gehemmte Dialog zwischen Hanna und ihrem Vater charakterisiert sehr gelungen zwei verschlossene Menschen. Der Zusammenhang zum Thema der Ausstellung allerdings bleibt rätselhaft. Hanna hat sich einen Satz aus einem ihrer Interviews eingeprägt. Sie benutzt ihn mehrfach. Vielleicht ein Appell?
Ich muss dich nicht mögen, um dafür Sorge zu tragen, dass auch du gedeihen kannst.
Eines fällt sofort ins Auge bei diesem Buch, der Umschlag. Eine Collage aus unterschiedlich strukturierten Schnipseln in mehreren Blautönen. Je länger man drauf schaut, desto lebendiger wird das Bild. Kein Wunder, der Umschlag wurde von Judith Schalansky entworfen, einer Meisterin der Gestaltung. Sie hilft der Leserin auf die Sprünge.
Claudia Ingenhofen mit ihrer Empfehlung Magdalena Schrefel. Das Blaue vom Himmel, erschienen im Surkamp Verlag.
Don't stop day to day, up and down, picking up, no one ever sees. Memories take a toll, old wounds never go. Look and see, find a way, any way, way to be safer in your skin.
Try to stay cool, keep low, let go, nowhere left to run. Break down, rain dogs, freak clouds, no words. Secretly, you be your own worst enemy, with no one left to blame. You better find someone. You better find someone. Better find someone unlike me. Happiness has a home, have a guess where it is. Have you ever been to see pain and pleasure together? Some say they play, take turns each day to make sweet happiness. Don't stop, big heart, don't cry, little fly buzzing around your head. In time you'll find it's all behind you. All said, all done, who loves the sun? Shining evermore, shining evermore. Ooh, ooh, ooh. You better find someone. You better find someone. Better find someone unlike me. Yeah, you better find someone. You better find someone. Mm-mm. You better find someone unlike me.
Ein ganz schön Drive, finde ich, dieser Song von Charlie Winston. Unlike Me hieß er. Und hier ist Unter Büchern, die Stunde Literatur und Musik von MDR Kultur. Leila Slimani, die ist 1981 in Rabat geboren, wuchs in Marokko auf, studierte an der Pariser Elite-Universität Sciences Po und schrieb Romane, die regelmäßig Bestseller wurden. Für den Roman Dann schlaf auch du, über ein Kindermädchen, das die ihr anvertrauten Kinder umbringt, wurde ihr der renommierte Prix Goncourt zuerkannt. Slimani setzt sich immer wieder auch mit gesellschaftspolitischen Themen auseinander, zum Beispiel mit den Essaybänden Sex und Lügen und Warum so viel Hass. Zuletzt hat Slimani eine Romantrilogie veröffentlicht, die auf ihrer eigenen französisch-marokkanischen Familiengeschichte basiert. Und jetzt ist der dritte und letzte Band, Trag das Feuer weiter, auf Deutsch erschienen. Dina Netz stellt das Buch und die ganze Trilogie vor.
Der Schriftstellerin Mia Daoud sind Sprache und Gedächtnis abhanden gekommen. Brain Fog, Gehirnnebel infolge einer Corona-Infektion, diagnostiziert ein Neurologe und gibt ihr folgenden Rat.
Nach meiner Beobachtung erscheinen Erinnerungen umso unerreichbarer, je mehr man sein Gehirn benutzt, es mit Informationen füttert. Gefühle machen sie wieder zugänglich. Angst zum Beispiel ist ein sehr effizienter Marker. Als ich im Flur stand, legte er mir eine Hand auf die Schulter und fügte in plötzlich schüchternem, zögerndem Ton hinzu: Sie sprachen vorhin von Proust. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Mademoiselle, finden Sie Ihre Madeleine.
Das französische Gebäck also, dessen Duft beim Erzähler von Marcel Prousts berühmter Suche nach der verlorenen Zeit den Erinnerungsstrom in Gang setzt. Und so bricht Mia zum Landgut ihrer Großeltern in Marokko auf. Von diesen Großeltern, Mathilde und Amin, hatte Leila Slimani im ersten Trilogieteil Das Land der Anderen erzählt. Von der jungen Elsässerin, die sich in den Marokkaner, der im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatte, verliebte und ihm auf seine Farm in der Nähe von Meknès folgte. Mathilds und Amins Tochter Aisha, die ausgerechnet während der Studentenproteste 1968 aus Frankreich nach Marokko zurückkehrte, stand im Mittelpunkt des zweiten Romans »Schaut, wie wir tanzen«. Im letzten Teil der Trilogie »Tragt das Feuer weiter« ist Aisha nun Mias Mutter. Die Schwestern Mia und Ines wachsen in Marokkos Hauptstadt Rabat in wohlhabenden Verhältnissen auf. Der Vater Mehdi ist Bankdirektor, Aisha Gynäkologin. Während Mehdi sich noch aus den einfachen Verhältnissen seiner Herkunftsfamilie emporarbeiten musste, steht seinen Töchtern jede gewünschte Zukunft offen. Doch eins lernen auch sie, die in den 1980er Jahren aufwachsen, früh. Ein Mädchen gilt in der marokkanischen Gesellschaft nichts.
Die Bemerkungen der Freunde ihrer Eltern verletzten sie. Hast du nur Töchter? Du musst versuchen, einen Jungen zu bekommen. Nichts schreckte sie so sehr wie der Gedanke, es könnte ein männlicher Nachkomme geboren werden.
Später wird Mia, die Frauen liebt, Opfer eines Übergriffes. Sie sieht für sich in Marokko keine Zukunft, zieht zum Studium nach Paris. Parallel entspinnt sich um den Vater Mehdi ein Skandal. Er wird, ohne zu erfahren, was man ihm eigentlich vorwirft, von seinem Posten bei der Bank freigestellt, kommt schließlich ins Gefängnis. »Trag das Feuer weiter« ist aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Mal wechselt die Person, der man folgt, kapitelweise, mal nach nur ein paar Sätzen. Die einzelnen Geschichten sind klug und ganz selbstverständlich ineinander verschränkt. Nie be- oder gar verurteilt Leila Slimani ihr Personal, sie zeigt alle Figuren als Menschen ihrer jeweiligen Zeit. Die Sprache ist schnörkellos und eingängig, Amélie Thomas hat den spannenden Roman in ein fließendes Deutsch übertragen. In diesem Panorama Marokkos über drei Generationen und unterschiedliche soziale Schichten hinweg haben alle Figuren eines gemeinsam, die Angst vor einem unberechenbaren Staatsapparat. Aisha erzieht ihre Töchter entsprechend.
Sie brachte ihnen bei, leise zu sprechen, nie ihre Meinung zu sagen, jegliche Art von Unvorsichtigkeit zu hassen, keinem zu trauen, weil sich die Spitzel der Polizei überall verbargen und man im Handumdrehen in einem Kerker verschwinden konnte, wo einen niemand wiederfinden würde. Aisha hoffte, dass sie es sich gut merken würden, dass sie eine Aversion gegen alle Risiken entwickeln würden. Sie wollte feige Kinder, die nicht auf die Idee kämen, sich zu empören, aufzubegehren, ihre Stimme zu erheben.
Ein Land der Unfreiheit, so beschreibt Slimani Marokko, kritisiert aber auch deutlich den Westen, wo Araber allzu oft mit Klischees konfrontiert sind. Archäologie meiner selbst nennt Mia ihre Reise nach Marokko und das Notieren ihrer Erinnerungsschnipsel. Am Ende ihrer Recherche bleiben viele Fragen zu Identität und Zugehörigkeit offen. Doch das Schreiben hat Mia sich zurückerobert, als Weg, diese Fragen zu formulieren.
Dina Netz war das über Leila Slimani, »Trag das Feuer weiter«, erschienen im Penguin Verlag.
We weathered the silence, weathered the storms, weathered the violence in these symmetrical forms. We've broken the fear left and the fear left within. With every last breath, I feel you on my skin. We can be perfect, we can be stars. We can remember everything that we are. We'll take all the history, every battle we've won, put our faith in the mystery, in the warmth of the sun. Take every heartburn, every beautiful scar, and every lesson we've not learned, just to be who we are. We couldn't be perfect,
everything we are. We can be perfect, shattered and broken. We can be perfect. We can be perfect. 'Cause you
war das hier bei Unterbüchern. Literatur ist ja Gesellschaft im Kleinen. Sie spiegelt die fundamentalen Umbrüche, die immer schneller aufeinander folgen. Sie durchlebt selbst die Krisen, die unsere Gegenwart ausmachen, also sozial, politisch, ökonomisch und auch ästhetisch. Und wie genau Gesellschaft und Literatur zusammenhängen, das kann man jetzt im neuen Buch von Steffen Matus nachlesen. Erzählte Welt heißt es. Bettina Baltscheff hat es gelesen und sich mit Carsten Tesch drüber unterhalten. Und der hat erstmal nachgefragt. Dieses Buch beleuchtet die Zeit nach der Wende bis in unsere Tage. Steckt auch noch so ein bisschen DDR drin?
Ja, unbedingt. Und zwar beginnt Steffen Matus seine Betrachtung deshalb auch am 4. November 1989, also genau 5 Tage vor dem Mauerfall. Wir erinnern uns, an diesem Tag fand auf dem Alexanderplatz in Ost-Berlin eine große Demo für Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit statt. Da waren 500.000 Menschen auf den Beinen und es wurden stundenlang Reden gehalten, Bürgerrechtler, SED-Politiker und so weiter. Aber am interessantesten, und genau deshalb beginnt Steffen Matus auch seine Literaturgeschichte an diesem Tag, findet er, dass auf dieser Demo sehr namhafte Schriftsteller und Schriftstellerinnen gesprochen haben. Christa Wolf, Christoph Hein, Stefan Heim und Heiner Müller unter anderem. Und die standen da und entwarfen, zumindest Wolf, Hein und Heim, die Vision einer gesellschaftlichen Zukunft, eines wahrhaften und ehrlichen Sozialismus. Und da kann man jetzt im Rückblick davon halten, was man will. Wir wissen ja heute, dass diese Vision recht schnell im Reich der Fiktionen versank. Aber allein das ist natürlich schon spannend für einen Literaturwissenschaftler. Schließlich sind Schriftstellerinnen und Schriftsteller Experten für Fiktionen. Und Steffen Matus stellt aber daneben auch noch sehr nüchtern fest, dass diese Auftritte der DDR-Schriftsteller auch die letzten waren, in denen sie politisch und gesellschaftlich tatsächlich noch eine gewichtige Rolle spielen durften. Denn alles, was danach kam, war, das wird in dem Buch sehr deutlich, ein Bedeutungsverlust, also ein gesellschaftlicher Bedeutungsverlust. Und das wiederum galt nicht nur für die Schriftsteller aus der DDR, sondern für das wiedervereinigte Deutschland, diese Ära nach 45, in denen man Schriftstellern noch neben ihren künstlerischen auch eine wichtige gesellschaftliche Rolle zusprach, die war 89 endgültig vorbei. Ja, und wie sich die Literaturlandschaft seitdem entwickelt hat, davon handelt dieses, wie ich finde, sehr aufschlussreiche und gute Buch.
Und dieses seitdem, also die Welt hat sich seit 1989 dann rasant verändert. Mhm. Welche historischen Momente sind denn für Steffen Matus noch wichtig, abgesehen von 89, für seine Literaturgeschichte der Gegenwart?
Naja, er dekliniert das alles so durch, das, was wir auch in den Nachrichten gelesen haben. Der doch sehr ernüchternde Versuch Deutschlands, ein geeintes Land zu werden in den 90ern. Der Terrorakt am 11. September 2001 in New York, die globale Finanzkrise, die Migrationsbewegungen bis hin eben zur Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, die uns ja momentan doch sehr umtreiben. Und das alles geht natürlich nicht spurlos an der Literatur vorbei. Sie haben es am Anfang schon gesagt, da wurden Romane geschrieben, die sich entweder mit dieser Realität auseinandergesetzt haben oder, das fand auch statt, sie komplett ausgeblendet haben. Und wenn man sich in den letzten 35 Jahren auch nur ein bisschen für Literatur interessiert hat, dann eröffnet sich in diesem Buch nochmal das ganze Panorama dieser deutschen Gegenwartsliteratur. Da geht es zum Beispiel sehr ausführlich um Thomas Prussichs Helden wie wir, eine Art Schelmenroman über den Fall der Mauer. Man wird an die Generation Golf von Florian Illies erinnert, Jana Hensels Zonenkinder, Sommerhaus später von Judith Herrmann, Bernhard Schlinks Vorleser oder auch Der Turm von Uwe Tellkamp. Das sind ja nur ein paar Beispiele von Büchern, über die man gesprochen hat, und zwar nicht nur im Feuilleton. Diese Bücher wurden massenweise gelesen, sie haben Diskussionen ausgelöst, weil sie Befindlichkeiten wiedergespiegelt haben und den Nerv ihrer Leserschaft getroffen haben. Das heißt wiederum, wenn ich den Bogen schließe zu dem, was ich eben gesagt habe, Schriftsteller und Schriftstellerinnen haben sich vielleicht nicht mehr direkt in die gesellschaftliche Diskussion eingebracht mit ihren Büchern, aber trotzdem Stellung genommen, eben auf ihre Art, mit literarischen Mitteln.
Ich habe jetzt so Serienseufzer gerade in mir gehabt, so bei diesen ganzen Buchtiteln, so, weil es mir ging so, ach ja, genau. Aber wie sieht das jetzt im Detail aus? Wie verknüpft er denn Zeitgeschichte mit Literaturgeschichte?
Naja, Steffen Martus schreitet ganz simpel chronologisch durch die Jahrzehnte. Er guckt links und rechts, was in diesem und jedem Jahr gesellschaftlich wichtig war, und dann gleicht er das mit der Literatur ab. Die Literatur erscheint meist etwas verzögert, ein, zwei Jahre später. Und was mir gut gefallen hat, dass Steffen Martus einerseits sehr in die Breite erzählt, genau mit diesem Effekt. Es fallen viele Namen, bei denen denkt man, ach ja, stimmt, den gab es ja auch, das Buch habe ich ja auch gelesen damals. Und dann sucht sich Steffen Martus aber auch bestimmte Titel raus, an denen er sehr genau beschreibt, wie die entstanden sind, was die Protagonisten uns über die Gegenwart erzählen und wie die Reaktionen auf die Bücher aussahen. Nur mal zum Beispiel, wenn wir nochmal in den 90ern bleiben und in unserer Region, Erich Löst's Roman Nikolaikirchen, 1995 entstanden, wird von Steffen Martus als wichtiger Wenderoman analysiert. Die Literaturkritiker fanden den ästhetisch nicht so super, aber in der Erzählung über die Wendezeit hatte der doch eine wichtige Funktion der Selbstvergewisserung für die Ostdeutschen, wie er das beschreibt. Ja, und wenn man dieses dicke Buch, es ist schon sehr umfangreich, wenn man diese Literaturgeschichte zu Ende gelesen hat, da fällt einem dann auf, je näher wir unserer tatsächlichen Gegenwart kommen, also 2010er Jahre, 2020er Jahre, desto mehr fängt das an zu zerfasern. Die Literaturlandschaft zerbröckelt, genauso wie unsere Gesellschaft. Das heißt, man begegnet kaum noch solchen Büchern, die als eine Art Vereiniger oder Versöhner fungierten. Und wenn man so will, könnte man etwas böse sagen, jeder liest in seiner eigenen Nische, was in meinen Augen auch ein bisschen schade ist, weil man eben dann den Austausch nicht mehr so hat, weil nicht alle dasselbe gelesen haben.
Und für wen hat Steffen Martus nun dieses Buch geschrieben? Ich habe so ein bisschen so Ohrgeräusche, die sagen, abgehoben, verkopft, Pseudo-Literatur, Wissenschaft.
Ja, nein, würde ich jetzt widersprechen. Und zwar, er trifft einen guten Ton. Also er ist natürlich Literaturwissenschaftler, er weiß, worüber er schreibt. Und er hat ein unglaubliches Wissen, was in diesem Buch steckt. Andererseits, wenn man die Redewendung, Literatur sei ein Spiegel der Gesellschaft, mal ernst nimmt, das klingt ja immer so ein bisschen abgedroschen, dann füllt Steffen Martus sie doch mit seiner erzählten Welt sehr schön mit Leben. Also ich habe das sehr gern gelesen über die Weihnachtstage. Ich habe am Anfang auch gedacht, oh Gott, jetzt Literaturgeschichte klingt immer so akademisch und bedeutend. Aber ich würde das Buch nicht hier vorstellen, wenn es eben eine positive Überraschung wäre. Und außerdem, Carsten, Sie haben selber gerade gesagt, man bekommt ganz nebenbei noch eine Menge Lesetipps, mit denen man nochmal sehr elegant durch die jüngste deutsche Geschichte segeln kann.
Das war jetzt auch eher so, das würde ich fragen, so wie man sagt zu dieser Sendung, ich frage für einen Freund. So,
genau.
Ich war eigentlich schon im Boot. MDR Kulturliteraturkritikerin Bettina Baltschew über Erzählte Welt, eine Literaturgeschichte der Gegenwart 1989 bis heute von Steffen Martus. Die ist im Verlag Rowohlt Berlin erschienen, hat 704 Seiten. Danke, Bettina.
Sehr gern. Thank you.
Für die Gegenwart.
Und mit dem Gedicht heute geht's wieder ein bisschen in die Geschichte. Knapp 3 Jahre wirkte der Philosoph und Dichter Max Bense nach dem Zweiten Weltkrieg an der Uni Jena. Dann verließ er die sowjetische Besatzungszone und etablierte sich im Westen. Bense, gestorben 1990 und heute sicher ein eher unbekannter Autor, hinterließ ein sehr interessantes Werk, in dem er schon früh die Verbindung von Kunst und Naturwissenschaft, speziell auch von Computertechnik, erforschte und beschrieb. Und Bense hat selbst poetische Texte hinterlassen, von denen Jörg Schieke einige für uns eingelesen hat.
Max Bense, 2 Gedichte aus einem Zyklus, zu finden in den ausgewählten Schriften in 4 Bänden, erschienen beim Verlag J.B. Metzler. 1. Gedicht. Du bist klug und du bist dunkel und dein Wort schlägt in die Luft. Eine Handvoll Fingerspitzen streicheln manchmal Wüstenduft. Wer ist mehr und wer ist freier? Du bist Ursprung und doch spät. Erst bist du zu jener Welt gekommen, die in Wörtern fortbesteht. Wer ist Katze, wer ist Büffel, Kokos, Einhorn oder Gnu? Tritte eine Spur des Fußes an der Türe, das bist du. Und ein weiteres Gedicht aus diesem Zyklus. Ich sehe von diesem Fenster aus dein graues Haus dort drüben. Doch du bewegst den Vorhang nicht, zu sehen, ob ich komme. Du bist gegangen und ich stehe vor deinem blinden Fenster jetzt und kann wie du den weißen Vorhang nun auch nicht mehr bewegen.
Jörg Schieke war das mit Gedichten von Max Bense aus einem Gedichtzyklus, enthalten in den ausgewählten Schriften des Autors, erschienen beim Verlag J.B. Metzler. Und damit ciao für heute, kleinen Kakao machen und ab in die Leseecke. Bücher machen warm, nicht vergessen, warm für die Welt da draußen. Bis nächste Woche hier bei Unter Büchern. Stabiles Lesen wünscht Katrin Schumacher. This is not-